So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechnerlee zum Gespräch, Episode 73 dieses Podcasts und die vorvorletzte Episode dieser kleinen Staffel zum Schul- und Kita-Jahresende 2023-24. Der Berliner Senat sagt, nach anderthalb Jahren schwarz-rot und zum Abschluss dieses Schuljahres, die Richtung in der Berliner Bildung stimmt. Und mein Ziel ist es, mit dieser kleinen Staffel mal ein paar Bildungsakteurinnen und Akteure zu fragen, ob sie das genauso sehen. Aus diesem Grunde sitzt mir heute gegenüber, ich freue mich sehr, Carina Jeniche als Vorsitzende des Interessenverbands Berliner Schulleitungen e.V. und sie ist gleichzeitig Schulleiterin der Christian-Morgenstern-Grundschule in Berlin-Spandau. Und da sitzen wir heute auch. Hallo Frau Jeniche.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass wir zusammengefunden haben. Wir haben uns tatsächlich im Vorfeld schon ein kleines bisschen miteinander unterhalten und haben gesagt, okay, dann schalten wir jetzt mal das Mikrofon ein. oft ist es ja so ein bisschen so eine Frage, wie man etwas nennt, sagt ja oft mehr über den Benennenden als auch über den Benannten. Für diese Art von Schulen, die Sie jetzt beispielsweise auch leiten, haben wir eigentlich zwei Begriffe. Die einen sagen Brennpunktschule, die anderen sagen Schule in herausfordernder Lage. Was passt denn aus Ihrer Sicht besser?
Grundschule. Für mich passt Grundschule. Es ist eine Grundschule mit ganz unterschiedlichen Kindern, mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen.
Welches Klischee über diese Art von Grundschulen stimmt denn nicht?
Tja.
Also Klischees kennen wir ganz viele, aber Welches Klischee davon stimmt nicht?
Ich höre natürlich ganz oft, dass vieles sich nicht lohnt. Das finde ich nicht. Es lohnt sich hier jeder Tag, jede einzelne Tat, die man begeht, lohnt sich. Das Klischee, dass die Eltern zu wenig machen, finde ich, stimmt auch nicht. Sie machen es anders, als wir uns das vielleicht in unserer Welt immer so vorstellen. Aber dass sie nichts machen, kann man auch nicht sagen. Das Klischee, dass eine Schule mit so vielen verschiedenen Nationen, wie wir sie hier haben, das sind immer so zwischen 50 und 52 unterschiedliche Länder, aus denen die Kinder kommen, kann nicht funktionieren. Das, finde ich, ist auch ein Klischee, was nicht stimmt. Es stimmt auch nicht, dass es nur von der Schule abhängen kann. Es stimmt, also da sind eigentlich ganz viele Klischees, die nicht stimmen.
Okay. Was auffällig ist, ich werfe jetzt mal gleich so eine harte Zahl rein. Wenn man sich so den Berliner Vergleich anguckt, dann stellt man fest, die höchste Zahl an Schülerinnen und Schülern, die Schule später irgendwann mal ohne Abschluss verlassen, befindet sich unter anderem mit in Spandau. Also Spandau hat damit die höchsten Quoten. Was denken Sie denn, da zählt ja dann auch Ihre Schule am Ende mit dazu, wie müsste man eine Schule so aufstellen, dass sie ihren Kindern so gerecht wird, dass sie eigentlich die ideale Grundschule ist, die alle Kinder am Ende zu einem erfolgreichen Schulabschluss führt? Mit den Voraussetzungen, mit den Gegebenheiten, die Sie hier vor Ort haben.
Ja, das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns immerzu wieder stellen. Ich glaube, man darf nicht mit der Einstellung rangehen, dass Eltern erstmal eine bestimmte Bringepflicht für ihre Kinder haben. Wenn wir sagen, wir wollen Kinder so gut wie möglich bilden, müssen wir überlegen, wie kriegen wir das hin? Ich glaube, dass die Kinder eigentlich fast alle relativ gleich geboren werden. Also meine Tochter ist heute 34, die hat sicherlich von den Voraussetzungen, wie sie geboren wurde, also mit welchen Fähigkeiten, Fertigkeiten oder geistigen Möglichkeiten sie geboren ist, ist sie nicht zu unterscheiden von den Kindern, die hier geboren werden. Aber meine Tochter ist natürlich in einer Familie mit einem klaren Bildungsanspruch aufgewachsen und sie ist relativ stringent ihren Weg gegangen und wir haben sie unterstützt. Und ich glaube, dass wir heute das eben auch von vielen Eltern erwarten, wissen aber vorher schon, dass Eltern, die eine Migrationsgeschichte haben, eine Flüchtlingserfahrung haben, dass die aus den unterschiedlichsten Gründen das gar nicht leisten können, weil die ganze Familie hier in einem Land ankommt, was ihnen völlig fremd ist. Und wenn wir das eine wollen, wenn wir wollen, dass diese Kinder sich gut entwickeln, dann müssen wir ihnen als Land auch die Möglichkeit geben, dass das gelingen kann. Mhm. Und damit in der Schule erst zu starten, ist meiner Ansicht nach schon viel zu spät.
Was gehört noch dazu?
Die frühkindliche Bildung in der Kita. Mhm. Also es gehört dazu, dass alle Kinder einen Kita-Platz bekommen. Mhm. Aber es gehört eben auch dazu, dass ab einem bestimmten Jahr da kann man vielleicht drüber streiten, ob das ab 3 Jahren oder ab 2 Jahren ist oder ein Jahr später, dass dann für die Kinder auch eine Kita-Pflicht besteht, dass die Eltern die Kinder zur Kita bringen müssen. Mhm. Denn ich weiß ganz genau, viele Kitas machen wirklich gute Angebote, nur wenn die Kinder zwar den Platz haben, aber nicht regelmäßig kommen, dann können die sich einen Wolf an Angeboten organisieren. Die Kinder werden trotzdem davon ja nicht profitieren, weil sie einfach nicht da sind.
Ja. Wie kommen die Kinder hier zu Beginn der ersten Klasse im Moment an? Mhm. Was sind die Sachen, die sie mitbringen, die Sachen, die sie vielleicht nicht mitbringen?
Wir können es ganz konkret am Beispiel der Kinder machen, die ich jetzt im kommenden Sommer fürs nächste Schuljahr einschule. Da haben wir, ich sage jetzt die Zahlen mal rund, wir haben also rund 100 Kinder, die wir einschulen. Von diesen rund 100 Kindern sind rund 80 Kinder nicht mit der Erstsprache Deutsch. Das sind die unterschiedlichsten. Und die haben auch... Diese 80 Kinder haben eben auch keine deutsche Staatsbürgerschaft. Die kommen eben aus den unterschiedlichsten Ländern. Und die Frage ist dann auch immer, welche Perspektive haben die Eltern hier in Deutschland? Wollen sie hier in Deutschland bleiben? Dann will man auch für die Kinder innerhalb des Landes eine Entwicklung oder planen sie das Land früher oder später zu verlassen. Und die wenigsten von unseren Eltern haben wirklich einen Asylantrag gestellt, sondern das sind EU-Bürger aus den unterschiedlichsten Ländern der EU. Okay. Eben. Natürlich haben wir auch aus klassischen Flüchtlingsländern Kinder, aber das ist hier in meinem Gebiet nicht unbedingt die Mehrheit. Mhm. Und diese Kinder werden ja alle vor der Einschulung von einem Schularzt untersucht und da werden bestimmte Fähigkeiten überprüft. Und dann ist es so, dass die überwiegende Mehrzahl unserer Kinder mit Defiziten kommt. Also da schätzt der Schularzt schon ein, es gibt körperlich-motorische Schwierigkeiten, es gibt visuell Wahrnehmungsschwierigkeiten. Es gibt sprachliche Schwierigkeiten. Da wird natürlich bei den sprachlichen Schwierigkeiten zunächst einmal geschaut, verstehen Sie gut Deutsch? Kann man sich mit Ihnen gut auf Deutsch verständigen? Oder ist es nur eingeschränkt möglich oder vielleicht gar nicht möglich? Die Gruppe, wo es gar nicht möglich ist, ist immer relativ klein. Das bewegt sich so zwischen 10 und 20 Kindern, das gar kein Deutsch können. Aber wenn wir jetzt rund 100 Kinder haben, haben wir eben auch gut zwischen 60 und 70 Kindern dabei, wo sie eben auch nicht gut möglich ist. Das heißt, die Kinder kommen mit so geringen deutschen Sprachkenntnissen. Und das bedeutet ja auch, dass der Wortschatz im Deutschen relativ gering ist, sodass viele Begriffe hier erst gelernt werden müssen. Und bei einem Großteil unserer Kinder ist es auch so, dass sie eine Erstsprache zu Hause haben, die auch, die von den Eltern innerhalb der Familie dann gesprochen wird, die aber auch entstanden ist innerhalb eines größeren Familienverbundes. Das ist also keine Sprache, die es als Schriftsprache so eindeutig gibt.
Okay.
Und die es, oder als die man auch lesen kann, sondern da spielen dann die unterschiedlichsten Fluchtwege eine Rolle, wo man eben als Familie mal mit dem Bulgarischen konfrontiert war, mit dem Türkischen konfrontiert war und wo dann ein Gemisch aus diesen Sprachen entsteht. Und das ist dann eben eine Sprache, eine Familiensprache, die eine andere Familie auch wieder so nicht spricht. Wir merken das, man denkt immer, das hört sich sehr kurios an. Aber wenn hier ist zum Beispiel an der Schule kaum ein Elterngespräch ohne einen Sprachmittler möglich. Das heißt, wenn wir ein Elterngespräch planen, gerade hier bei mir im Büro, dann wird vorher gefragt, brauchen Sie einen Sprachmittler? Dann sagen die Eltern, ja, wir brauchen jemanden, der Bulgarisch spricht. Mhm. Dann lade ich den Sprachmittler ein und der sagt dann, wenn die Eltern anfangen zu sprechen, das ist gar nicht Bulgarisch. Ich kann das nur ansatzweise übersetzen. Ja, und das ist den Menschen, den Familien gar nicht so bewusst, dass diese Sprache, die sie vermeintlich sprechen, so klar und deutlich nicht als Bulgarisch zu erkennen ist. Das ist uns mit dem Türkischen, mit dem Griechischen, also in mehreren Sprachen schon so passiert. Und da haben wir eben geguckt, woran liegt das? Eben weil die Menschen in den unterschiedlichen Ländern schon gelebt haben und da so ein Sprachgemisch entstanden ist. Das Kurioseste, was ich hier mal erlebt habe, war, dass ich ein Elternpaar hatte. Der Vater sprach die eine Sprache, die Mutter sprach die andere Sprache. Das Kind hatte ich da mit, weil das war eben auch so ein Fall, wo ich fragte, brauchen Sie, ich glaube, das war Bulgarisch auch, Und da wurde eben von der Familie genannt Bulgarisch. Aber der Sprachmittler hat das nicht verstanden. Das Kind verstand aber. Aber die Eltern sprachen beide andere Sprachen. Der Vater Bulgarisch, die Mutter Bulgarisch, glaube ich, und der Vater Türkisch oder umgekehrt. Das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Das Kind sprach beides. Und dann habe ich zwischendurch die Eltern mal gefragt, wie verstehen Sie sich denn? Und der sagte der Vater, ach, wir sprechen gar nicht so viel. Und in dem Auge, ich musste genauso lächeln wie Sie, weil das klang irgendwie, es klang absurd.
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie lustig oder traurig oder was das eigentlich ist. Also das ist so skurril.
Das ist wirklich skurril. Und wie gesagt, diese Familie hat mehrere Kinder und das eine Kind saß da hier dazwischen. Und ich habe dann auch hinterher nochmal mit dem Kind gesprochen, wie unterhaltet ihr euch denn zu Hause? Und da sagte das Kind wirklich, na, mit Mama spreche ich so, mit Papa so. Da sieht man auch, welche Ansprüche eigentlich an diese Kinder gestellt werden. Mhm. Hier ganz klar, in der Schule wollen wir Deutsch, zu Hause mit den Eltern sprechen sie aber die Sprache, die eben zu Hause gesprochen wird und sind dann im schlimmsten Fall auch noch Sprachmittler für die Eltern.
Ich würde mal ganz gerne, also drei Teilfragen eigentlich, die sich jetzt für mich dadurch ergeben. Die kürzeste Frage ist, wo kriegen Sie die Sprachmittler her?
Also ich achte natürlich darauf, dass ich hier ein Kollegium habe, was auch multikulturell ist. Also ich habe schon viel Sprachvermögen hier an der Schule, aber dieser Kiez ist natürlich auch darauf eingestellt. Und es gibt hier ganz viele Organisationen, wo ich Sprachmittler buchen kann.
Also Nachbarschaftsvereine, ähnliches. Ja. Okay. Die anderen zwei Fragen gehen in eine ähnliche Richtung. Die erste Frage ist, was bedeutet denn diese Vielfalt an Sprachen und Sprachfähigkeiten eigentlich für die Schülerinnen und Schüler im Alltag? Also ich stelle mir das für eine Schüler total schwierig vor.
Naja, Kinder können ja mit unterschiedlichen Sprachen oft sehr leicht umgehen. Und die springen, ich habe es von meinem Enkelkind vorhin erzählt, die springt also mühelos hin und her. Aber hier ist es so, dass die einzige Verbindung zur deutschen Sprache häufig in der Schule ist. Und das wird dann eben für diese Kinder wirklich zum Problem. Wenn zu Hause nur eine andere Sprache gesprochen wird, in der aber der Wortschatz relativ gering ist, sowohl von den Erwachsenen als auch von den Kindern, dann fällt den Kindern das Erlernen der deutschen Sprache auch schwer. Weil ich hatte hier beispielsweise schon Kinder, da war ich auch wirklich ein wenig mal fassungslos. Was ist das da? Und das Kind wusste nicht, was das ist.
Sie meinen jetzt die Tür?
Die Tür, ja. Und ich, das Kind kannte diesen Begriff in seiner Sprache nicht. Und insofern ist es natürlich auch ganz schwer für das Kind zu lernen, dass das eine Tür ist, weil sie kann den Begriff ja gar keinem Begriff in ihrer Erstsprache zuordnen. Und das kommt viel, viel öfter vor, als wir uns das, glaube ich, vorstellen. Es gab mal vor Jahren so die Episode, dass in diesen Vera-Arbeiten Ziegelstein mal als Begriff kam. Und dass viele Kinder mit Migrationsgeschichte, Ziegelstein, was ist das, Ziegelstein?
Das könnte man, keine Assoziation dazu, schlichtweg.
Nein. Also das sind so zwei kleine Beispiele und das sind eben aber die Herausforderungen für unsere Kinder, die sie täglich hier haben. Und für uns als Lehrer ist es eben so, wenn Kinder den Urlaub oder die Ferien in ihren Heimatländern verbringen, wo viele Familien ja Sommersitze haben, familiäre Sommersitze oder Verwandte, wo sie die Zeit verbringen, dann sprechen die Kinder die ganzen Ferien die Sprache, die da gesprochen wird. Und wir fangen eben hier wieder von vorne an nach den Ferien.
Was ist denn die Verkehrssprache auf dem Schulhof? Also gibt es da eine oder gibt es da ganz viele verschiedenste?
Ja. Dass eben die Kinder so unterschiedliche Sprachen haben, das ist eben auch ein Grund für viele Konflikte, die hier entstehen, weil die Kinder sich untereinander relativ wenig verstehen und auch wenig mit Worten austragen können. Darum kommt es eben ganz schnell, ist die Zündschnur von einer verbalen Auseinandersetzung ganz schnell zu einer körperlichen Auseinandersetzung.
Was bedeutet das für die Lehrkräfte in der täglichen Arbeit?
Ja, das ist schon eine Herausforderung, weil man muss den Unterricht auch so gestalten, dass alle das verstehen. Man muss sprachlich wirklich sehr differenzieren und man muss genau aufpassen, welche Sprachregeln man mit den Kindern gemeinsam erarbeitet.
Wahnsinn. Also ich versuche mir das gerade irgendwie vorzustellen, wenn man in so einer Klasse sitzt und jeder hat irgendwie vielleicht auch noch seine eigene Sprachfamilie, nenne ich es jetzt einfach mal, und dann da irgendwie gemeinsame Regeln verabredet.
Ja.
Kann das eine Schule realistisch leisten?
Na, wir müssen. Es bleibt uns ja keine andere Wahl. Also wir müssen uns ja mit den Kindern verständigen. Die Verständigung mit den Kindern, die klappt auch ganz gut, weil Kinder, ich sag ja, unsere Kinder sind eigentlich intellektuell ganz normal entwickelt und Kinder lernen ganz schnell auch andere Sprachen, wenn sie sich täglich damit auseinandersetzen müssen, wenn sie Freunde haben, mit denen sie spielen und sich unterhalten wollen. Das, die größere Herausforderung sind eigentlich die Kontakte zu den Eltern, weil es da eben wirklich so ist, dass die Eltern, viele unserer Eltern sehr, sehr schlecht Deutsch sprechen.
Also ich wollte das jetzt, also vielleicht kam mir das gerade so rüber, aber ich wollte tatsächlich diese Vielfalt an Sprachen nicht per se problematisieren, weil das kann ja auch was einen Gewinn bringen, wenn viele Sprachen gesprochen werden.
Ja, vor allen Dingen die Kultur, die sie auch mitbringen, die Kinder, das ist wirklich ein Gewinn.
Genau, und auch die Kulturen, die dann mitgebracht werden. Die Frage, die ich mir noch stelle, und dahin ging jetzt im Grunde auch meine Frage, ob eine Schule das leisten kann, wenn ich mir die Debatten angucke um Vielsprachigkeit in Schulen, um verschiedenste kulturelle Hintergründe, beispielsweise auch in Schulgemeinschaften, aber das sind ja die kulturellen Hintergründe im Kiez, frage ich mich ganz oft, wenn man sagt, naja, das müssen die Schulen halt alles können, ob man die Schulen damit nicht eigentlich strukturell überfordert.
Ja, also ich habe natürlich diesen Gedanken auch ganz oft bei Menschen, die aus 52 verschiedenen Ländern kommen. Das haben wir ja aktuell. Das bedeutet eben 52 verschiedene kulturelle Nationen auch. Und da sind in Klassen Kinder, da kommen die Familien aus einem Kriegsgebiet, in dem sie Feinde sind. Und hier müssen sie in einer Klasse lernen. Und sie kommen aus Gebieten, in denen keine Demokratie herrscht. Die kommen aus Diktaturen. Und hier auf einmal haben wir eine ganz klare demokratische Grundstruktur. Das ist für die Eltern eine Herausforderung, aber für die Kinder ganz genauso. Sie kommen nicht aus Ländern, in denen es Gleichberechtigung gibt. Und wo Frauen, ich bin eine Frau hier, als Chef. Und das ist für Eltern nicht immer gut zu tolerieren und es gibt auch Jungs, die ganz klar sagen, Frauen haben hier eigentlich nichts zu sagen.
Wie gehen Sie damit um?
Naja, das lassen wir natürlich nicht zu, wir dulden es nicht. Aber wenn so ein Teenager-Junge so richtig wütend ist, dann rutscht das dem einen oder anderen schon mal raus. Und wo mir auch Eltern hier im Gespräch ganz klar sagen, ich bin hier derjenige, der Bestimmer ist und nicht meine Frau. Wo mir Eltern in Gesprächen auch sagen, meine Frau darf hier zwar mit, aber ich entscheide, was ist. Oder wenn sie nur meine Frau anrufen nach einem Elterngespräch, das reicht nicht, ich möchte genauso angerufen werden. Das sind alles so Sachen, die wir akzeptieren. Ich kann nicht sagen, dass ich das toleriere. Aber ich muss es akzeptieren.
Als gegeben erstmal.
Ja.
Eine Frage, die ich mir stelle, jetzt springe ich mal tatsächlich ein bisschen weiter nach hinten in meinem Notizzettel. Ich habe das Startchancenprogramm hier noch bei mir auf dem Zettel. Das ist ja im Moment auch immer wieder in der Diskussion. Ich würde einfach mal ganz kurz einen Link unten in die Shownotes setzen dazu. Nur ganz kurz zusammengefasst, der Bund und die Länder geben über einen Zeitraum von 10 Jahren insgesamt 20 Milliarden Euro, jeweils Hälfte, Hälfte, für, Zitat, Brennpunktschulen. Damit die verschiedene Maßnahmen innerhalb ihrer Schulgemeinschaft oder ihres Schulumfelds ergreifen können, um die Voraussetzungen für die Schülerinnen und Schüler in diesen Milieus zu verbessern. Ist das ein guter Ansatz, der dort angestrebt ist?
Naja.
Oder sinnvoll in der Konzeption?
Ehrlich gesagt, ich möchte, dass meine Kinder hier in der Schule die gleichen Bildungschancen haben wie alle anderen Kinder dieses Landes auch. Und das Startchancenprogramm, das zielt ja genau darauf hin, dass die Bildungschancen für meine Kinder hier an der Schule, für unsere Kinder hier an der Schule, dass die angeglichen werden. Und in dem Startchancenprogramm geht es ja zunächst mal darum, dass die Qualität des Unterrichts, der Unterrichtsangebote, die wir hier für unsere Kinder machen können, dass die erhöht werden, damit das, was im Endeffekt rauskommt bei Bildung, eben vergleichbar ist mit den anderen Kindern. Das soll ja eigentlich dabei rauskommen. Und der Ansatz, den finde ich richtig. Ich habe es vorhin schon gesagt, was ich natürlich finde, wenn man damit erst in der Schule, in der ersten Klasse anfängt, dann sind die Kinder schon 6 Jahre, viele Kinder von uns sind zunächst mal rückgestuft, also 6, 6,5 Jahre sind die. Da sind 6 Jahre Leben schon vergangen. Und wir wissen ganz genau, entwicklungspsychologisch ist da vieles schon
passiert eigentlich?
Da ist ja vieles passiert und eben aber im Zweifelsfalle vieles nicht passiert. Wenn ich mir anschaue, wie viele Kinder mit körperlich-motorischen Problemen hierher kommen, dass ich Kinder habe, die kurz vor der Einschulung immer noch eine Windel tragen, die von ihren Eltern mit einem Buggy hier vor die Schule gefahren werden, dann wird ihnen der Schulranzen auf den Rücken gesetzt und die werden ins Gebäude reingeschoben. Und die Kinder haben, einzelne haben sogar Probleme, Treppen zu steigen hier. Wenn ich mir das angucke, dann weiß ich, dass die mit 6 Jahren gleichaltrigen Kindern mit anderen Möglichkeiten schon hinterherhinken. Und die rennen also dann schon eigentlich Sachen hinterher. Und das erleben wir ja hier, dass diese Defizite nur unter einem riesen Aufwand und auch mit einem riesen Stress für die Kinder, weil die hören ja eigentlich immer, das muss und die Eltern auch das passt nicht, noch nicht, da muss noch entwickelt werden. Das ist natürlich kein Ansatz, der irgendwie motivierend ist, wenn man ihnen sagen muss, das reicht alles noch nicht, was du kannst. Und darum muss man da viel früher anfangen. In der Schule ist es eigentlich schon zu spät.
Tatsächlich in eine ähnliche Richtung ging, oder sollte meine Frage gehen, da war ich vielleicht ungenau in der Fragestellung. Also im Grunde haben Sie das schon gesagt, wenn ich mir dieses Start-Chancen-Programm angucke, bin ich froh, dass es das gibt. Ich denke mir aber immer wieder, man müsste eigentlich schon außerhalb der Schulgemeinschaften ansetzen, weil wenn man dann also sozusagen auf so eine Probleme reagiert, wir machen jetzt besseren Unterricht, soll das gar nicht despektierlich klingen, aber das ist ja sozusagen auch ein Teil dessen, was passieren soll. Weiß ich nicht, ob das dem Problem am Ende gerecht wird.
Ja, da haben Sie völlig recht. Also wenn es uns nicht gelingt, wirklich die frühkindliche Bildung zu stärken, und da auch eine Verbindlichkeit reinzubringen, dann wird man später immer nur eine Flickschusterei betreiben können. Und das ist, glaube ich, nicht zielführend.
Sie haben jetzt den Begriff frühkindliche Bildung tatsächlich schon mehrmals angesprochen. Wir haben jetzt mit dem neuen Schulgesetz, was zum 1. August verabschiedet werden soll oder in Kraft treten soll, gibt's, das hat man betitelt mit Kita-Chancenjahr, eine Neufassung der frühkindlichen Sprachförderung. Reicht das aus Ihrer Sicht, diese Neuregelung?
Naja.
Also was ist Ihre Einschätzung?
Ja, das ist ein guter Schritt, aber das letzte Jahr von der Kita reicht eben nicht aus. Also das letzte Jahr vor der Schule reicht da nicht aus. Sondern die Kinder müssen wirklich spätestens ab dem 3. Jahr, wenn sie überhaupt kein Deutsch können und aus Familien kommen, in denen auch nicht Deutsch gesprochen wird, dann muss es eine Einrichtung geben, wo sie das Deutsche lernen. Weil von den Eltern können wir es nicht erwarten. Wenn Eltern kein Deutsch sprechen oder nur sehr gering Deutsch sprechen, dann werden die doch zu Hause nicht Deutsch sprechen. Das ist ja auch irgendwie zu verstehen. Ich spreche ja zu Hause auch nicht Englisch, weil ich es nicht so gut kann wie Deutsch, sondern ich drücke alles in der deutschen Sprache aus. Ja. Hier in der Schule ist aber das gute Verständnis der deutschen Sprache eine zwingende Voraussetzung dafür, dass sie in der Schule gut zurechtkommen. Also wenn wir es von den Eltern nicht erwarten können, was finde ich ganz logisch ist, dann und wir das aber brauchen, Deutschkenntnisse, dann müssen wir als Staat eine Organisationsform finden, wo die Kinder das Deutsche lernen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mögen, einfach mal Episoden 51, 52 und 53. Da habe ich mit meinen damaligen Gästen sehr intensiv über dieses Thema gesprochen. Sie haben es jetzt, geht auch in Richtung Sprachförderung, Sie haben es jetzt ein paar Mal reingeworfen. Also oft sind doch gar nicht die Sprachprobleme bei den Kindern, sondern eigentlich bei den Eltern.
Naja, wie man also nicht ob man das jetzt Probleme nennt oder nicht, aber wenn Eltern eine Fluchtgeschichte haben und die kommen erst mit um die 30 oder in welchem Ort in unser Land, dann müssen auch sie die deutsche Sprache neu lernen. Und Menschen, die auch erst die deutsche Sprache lernen, von denen kann man jetzt erwarten, dass sie parallel dazu einem anderen Menschen die Sprache beibringen. Ja. Das ist absurd. Unter Erwachsenen wäre das doch absurd. Aber unser System zielt ja im Moment einfach noch darauf ab, dass wir das von den Eltern erwarten. Aber das kann man doch, wenn man logisch denkt, kann man das nicht erwarten. Wenn wir wollen, dass die Kinder Deutsch sprechen und die Eltern sind durch was auch immer nicht in der Lage, mit ihnen Deutsch zu sprechen, dann müssen wir dafür eben andere Räume schaffen, wo das für die Kinder möglich ist.
Tatsächlich in eine ähnliche Richtung ging es jetzt bei mir. Meine Frage, also na, man kann jetzt nicht, müssen, dass es wirklich vielleicht ein bisschen viel erwartet ist. Ich dachte dann, eigentlich bräuchte man dann noch viel mehr Sprachkurse für Eltern.
Auch. Das auch, weil wenn wir wollen, dass Menschen in unserer Gesellschaft ankommen, und Teilhabe genießen können, dann müssen sie auch Deutsch sprechen können. Die müssen sich verständigen können.
Gibt es eine Teilhabe in Form von Elternmitwirkung? Kann das funktionieren in so einem Setting wie bei Ihnen jetzt hier?
Naja, das ist ja immer auch...
Also das ist jetzt natürlich schon wieder 3 Level drüber.
Ja, aber, ja. Bloß weil jemand kein Deutsch spricht, hat er ja nicht Wünsche und Träume und Hoffnungen für sein Kind. Also natürlich, sie können es vielleicht nicht im Deutschen ausdrücken, aber alle Eltern... Ich gehe immer davon aus, alle Eltern lieben ihre Kinder, alle Eltern wollen, dass sich ihre Kinder gut entwickeln. Und alle Eltern wollen auch, dass ihre Kinder, jedenfalls die überwiegende Mehrzahl, dass ihre Kinder eine gute Bildung bekommen. Und die haben natürlich auch genau Vorstellungen, wo es hingehen soll. Das ist nicht immer das, was wir uns so vorstellen, aber sie haben ihre Vorstellungen. Und auch darüber muss man ins Gespräch kommen. Für uns ist es selbstverständlich, dass Mädchen und Jungen die gleiche Bildung genießen und dass Mädchen und Jungs die gleiche Chance haben im Leben. Das ist einfach in unserer Demokratie so vorgesehen. Wir sind so aufgewachsen und finden das ganz selbstverständlich. Ich gehe davon aus, dass viele meiner Eltern da ganz andere Vorstellungen haben. Aber jetzt leben wir in einem Land, das im Grundgesetz ganz klar die Gleichberechtigung von Mann und Frau hat. Und ganz klar auch darin steht, Mann und Frau, Junge und Mädchen haben die gleichen Rechte. Und darüber muss man eben mit meinen Eltern ins Gespräch kommen, dass eben nicht die Mädchen in der 6. Klasse auf einmal nicht mehr motiviert sind, weil sie denken, sie heiraten sowieso in 3 oder 4 Jahren. Nein, auch die Mädchen können sich für einen Beruf entscheiden und damit man eine Berufswahlmöglichkeit hat, muss man so gut wie möglich gebildet sein.
Jetzt haben wir relativ viel, zumindest bisher, über Migration und kulturelle Prägung gesprochen. Was mich interessieren würde, darüber haben wir im Vorfeld zu diesem Gespräch schon mal ganz kurz gesprochen, ist eigentlich das Zusammenwirken von, aus Ihrer Perspektive, Armut und Bildung. Weil das ja eigentlich auch nochmal ein Riesenthema ist. Also ich habe, bevor wir angefangen haben uns zu unterhalten, habe ich ein Beispiel aus einer anderen Schule gebracht, in der ich selbst noch ehrenamtlich aktiv bin, auch mit einem vergleichsweise, also relativ hohen Migrationsanteil, aber irgendwie gibt es da diese Probleme nicht, ganz im Gegenteil, weil einfach die Sozialstruktur eine komplett andere ist. Also da gibt es wenig arme Menschen.
So. Ja, das ist bei uns natürlich anders. Also wir haben immer so rund 80% der Familien, die wirklich von Transferleistungen leben. Das sind die Berlin-Pässe, die wir haben. Wir gehen davon aus, dass die Zahl noch höher ist. Also man merkt das so in den Klassen, da sind wirklich nicht viele Kinder, die aus Familien kommen, wo Eltern regelmäßig arbeiten oder auch beide Eltern arbeiten. Das ist ein Problem. Wenn man so in die Klassen reingeht, sieht man es oft gar nicht, weil gerade so arme Familien legen häufig auch Wert auf Markenprodukte. Warum das nun auch immer so ist, die sind oft nicht echt, aber sie legen schon Wert darauf. Man merkt es eben beim Essen auch, dass da beim Frühstück bei vielen Kindern nicht unbedingt das gesunde Vollkornbrot drin ist, sondern das, was eben preiswerter ist, Toastbrot. Man merkt es bei Ausflügen, man merkt es bei Klassenfahrten, da merkt man es wirklich, wenn Klassen zur Klassenfahrt fahren und dann das eine Summe ist, die eben von den Familien nicht getragen wird, wie viele dann vom Jugendamt bezahlt werden. Es sind manchmal nur 2 oder 3 Kinder aus einer Klasse, die wirklich die Fahrt selbst zahlen oder die Eltern die Fahrt selbst zahlen.
Wie geht man damit um als Schule?
Ja, das ist halt hier so. Das ist so. Und das können wir auch nicht beeinflussen. Ich bin froh, dass es Möglichkeiten gibt, dass Klassenfahrten trotzdem stattfinden können. Und Ausflüge trotzdem stattfinden können, weil es eben eine staatliche Unterstützung gibt.
Aber das macht ja aber auch was mit dem Selbstbild von Menschen und auch von jungen Menschen in dem Fall. Und das ist jetzt, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich kein Klischee, das ist was, was ich relativ häufig höre. Das gibt dann irgendwie so zwei berufliche Perspektiven, die man irgendwie anpeilt. Entweder man wird halt irgendwie Hartz-IV-Empfänger oder man wird halt irgendwie Influencer, weil das so die Perspektive ist. Nehmen Sie das auch wahr? Wie gesagt, ich höre das relativ häufig. Und wie schafft man es dann, Kindern mit einer so eingeschränkten Perspektive oder Blick aufs Leben eine Perspektive mitzugeben?
Ja, Das ist natürlich ein Teil unserer Aufgabe an solchen Schulen, dass wir das Kindern vermitteln müssen, dass gerade in so einem demokratischen Land, in dem wir jetzt hier leben, es ungeheuer viele Möglichkeiten gibt. Aber dass zum Nutzen dieser Möglichkeiten eben auch zählt, dass man Bildung hat, dass man die Bildungsangebote wahrnimmt, die das Land bietet. Denn Bildung hier ist kostenlos. Ja, das ist gerade im Land Berlin, müssen keine Bücher bezahlt werden das ist wirklich ein großer Teil unserer Aufgabe, die Kinder immer wieder zu motivieren. Aber was wir natürlich auch feststellen, Armut innerhalb der Familien macht Kinder ja nicht glücklich. Das ist eine Sorge, mit denen Kinder schon aufwachsen, das wünscht man keinem. Wenn wirklich überlegt wird in den Familien, was kann man sich leisten, und zwar nicht nur aus Sparsamkeitsgründen, sondern eben weil man bestimmte Sachen nicht kann. Und dann werden auch Bedürfnisse geweckt, weil man eben von vornherein schon nicht weiß, man kann sie eigentlich gar nicht befriedigen. Dann wird das Bedürfnis danach, der Wunsch danach, gefühlt ja noch immer größer. Man fühlt sich ausgeschlossen von der Gesellschaft. Man fühlt sich nicht gesehen. Man fühlt sich vernachlässigt. Und es macht eben wirklich weder die Erwachsenen noch die Kinder zufrieden und glücklich. Und es hat immer irgendjemand Schuld dann, ne?
Bildung hat ja ganz viel mit Reizaufnahme zu tun. Mhm. Ich nehme was wahr oder interessiert mich, ich gehe dem irgendwie nochmal ein bisschen nach. Mhm. Und ganz einfaches Beispiel, das Kind, wo die Eltern ein bisschen Geld haben, das geht halt mal in den Tierpark oder in den Zoo, weil die können sich die Karte leisten. Mhm. Ein anderes Kind, was arm ist, kann sich das halt nicht leisten, der bekommt diese Reize nicht. Welche Möglichkeit hat Schule, in Anführungszeichen, in dem Bereich und vielleicht auch, wenn wir jetzt die Verknüpfung aufmachen wollen, Sie sind eine Ganztagsschule gebunden. Welche Möglichkeiten hat der gebundene Ganztag in dem Bereich? Zu sagen, wir schaffen hier einfach Anreize auf.
Ja, das ist natürlich auch das, was die Kollegen machen. Die machen mit den Kindern gezielt solche Ausflüge in den Tierpark, aber auch zum Wannsee. Da denken manche Kinder, das ist die Ostsee, weil sie da eben auch noch nie waren. Fahren auch mal mit dem Bus. Das ist ja auch, fahren mit dem Bus in die Innenstadt. Für manche Kinder ist auch nicht klar, dass Spandau noch zu Berlin gehört.
Gut. Ihr könnt jetzt in Berlin Witz machen,
aber. Ich habe drauf gewartet, aber das ist trotzdem immer wieder erschreckend, wenn die dann den Fernsehturm sehen, ist das noch die gleiche Stadt? Das ist schon erstaunlich. Aber da ist es auch die Eltern scheinen, mal unabhängig von dem Geld, scheinen viele Eltern ja auch dieses Bedürfnis nicht zu haben, mit den Kindern ins Museum zu gehen, ins Kino zu gehen, ins Theater zu gehen, das sind ins Konzert zu gehen. Das sind eben auch Dinge, kulturelle Dinge, die für viele unserer Kinder nur über die Schule möglich sind, niemals im privaten Leben.
Schaffen Sie das so in dem Umfang?
Naja, kann man immer schwer einschätzen. Zumindest machen die Kollegen die Angebote. Und das finde ich, gut.
Wie sieht so ein Schultag bei Ihnen aus? Also, ne, ich habe es gerade schon gesagt, gebundener Ganztag bedeutet 7:30 bis 16 Uhr. Sind Sie durchrhythmisiert sozusagen?
Ja.
Wie man es mal so schön nennt? Oder wie ist da der?
Im Großen und Ganzen schon. Also die Kinder, die Kleinen natürlich weniger als die Großen, haben so eine Abwechslung zwischen Unterricht und ergänzender Förderung und Betreuung. Dann hat jede Klasse einen Bezugserzieher, mit diesem Bezugserzieher gehen die dann auch essen, weil alle unsere Kinder essen, weil die ja von 8 bis 16 Uhr hier sind. Und da brauchen die einfach diese warme Mahlzeit. Und ich bekomme von Eltern auch immer wieder rückgemeldet, dass das auch ganz wichtig ist, weil viele Familien eben arm sind und dieses Essen hier ja auch ein gesundes Essen ist. Das wird ja ökologisch korrekt gekocht und ist ausgewogen. Und das ist für viele Kinder die einzige ausgewogene Mahlzeit, die sie am Tag haben. Das muss man so sagen. Und ja, und dann ist es so, wir versuchen ein AG-Angebot zu machen. Das gelingt uns natürlich nicht für alle Kinder. Also im Moment haben wir es bei den fünften Klassen so, dass an einem Nachmittag wirklich klassenübergreifend AG-Angebot gemacht werden. Es geht dann von Kochen über Konfliktlotsen, Fußball-AG, aber auch normale Gesellschaftsspiele, kleine Handarbeiten, Schach. Cool. Ganz wenige Kinder, aber die Kinder, die es machen, machen das mit dem Kollegen eben gern. Und das ist ja auch genau das, was wir wollen, dass die Kinder innerhalb der Schule, innerhalb dieses schulischen Systems vieles kennenlernen und sich mit vielen Sachen vertraut machen können. Ob es dann mal ein Hobby wird, ist ja erstmal völlig unerheblich. Aber wir sind zum Beispiel auch musikalische Grundschule. Und das bedeutet, dass der Musikunterricht in vielen unserer Fächer eben auch eine Rolle spielt. Also es gibt so Rhythmusübungen am Anfang einer Stunde, sodass man gar nicht sagen muss, jetzt packt mal alle aus, sondern die wissen, bei einem bestimmten Rhythmus, den der Lehrer klatscht, bedeutet das jetzt auspacken und zum Platz gehen oder zum Platz gehen und auspacken und die Stunde fängt gleich an. Aber wir können mit den Kindern dann eben auch Instrumente spielen hier in der Schule. Wir haben einen Rapper, der schon seit einigen Jahren hier an der Schule arbeitet, den wir mal ins Haus geholt haben. Wir sind ja musikalische Grundschule und die Kinder dürfen immer ihre eigene Musik vorstellen.
Oh, cool.
Da war ich mal in einer sechsten Klasse, fünfte oder sechste Klasse, gleich am Anfang. Und die haben natürlich Rap vorgestellt. Oh Gott, also da kamen alle Wörter vor, die man sich als Lehrer nun überhaupt nicht wünscht. Und es war aber deren Lieblingsmusik.
Ja.
Und dann habe ich durch Zufall diesen Rapper kennengelernt und der hat uns ein Angebot gemacht und der macht knallharte Rapmusik, aber mit poetischen Texten. Und die Kinder können also die Musik ausleben, aber ohne dass da Sätze vorkommen, die man als Mutter auch nicht hören will oder was man auch immer mit der Mutter dann tut. Und das finde ich für die Kinder auch ganz wichtig, dass die Musik, die sie lieben, muss nicht frauenfeindlich, muss nicht diskriminierend sein.
Finde ich super. Also das ist jetzt tatsächlich von mir so ein Gedanke, das ist natürlich auch so wieder ein Klischee, wenn man jetzt Hochbegabung mit Schach oder Musik gleichsetzt oder musikalischer Förderung. Aber tatsächlich ist es ja so, um mal dieses eine Beispiel rauszugreifen, das sind halt einfach 2-3% der Bevölkerung, die sich halt überall finden. Und die wir halt einfach in manchen Kiezen einfach nicht groß thematisieren, sondern auch diese Kinder wird es hier geben an dieser Schule. Aber in der öffentlichen Berichterstattung oft wird diese Verknüpfung nicht hergestellt.
Ja,
also
ja.
Gut, wenn man für diese Kinder diese Angebote so.
Also wir haben beispielsweise auch eine Kooperation mit Alba. Da haben wir seit vielen Jahren.
Also dem Verein.
Ja, haben wir seit vielen Jahren einen Trainer hier, der auch immer mit Kindern eine AG macht und mit denen an der Grundschulliga teilnimmt. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Kinder regelmäßig zum Training gehen müssen. Und die müssen dann an den Wochenenden auch zu diesen Spielen gehen, mit dem Trainer zusammen natürlich. Und das ist auch so ein Aspekt, dass Kinder auch lernen müssen. Sie müssen an einer Sache dranbleiben, weil die Eltern werden sie nicht dazu bringen, weil die sind auch nicht so aufgewachsen, dass sie in Sportvereinen waren, dass sie ein Instrument gelernt haben. Und bei all dem muss man ja dranbleiben. Also das ist auch so eine Sache, die wir hier in der Schule vermitteln, dass man ein Hobby hat, das ist ja erstmal das Basketballspielen, aber damit man darin gut wird, muss man eben auch mal dieses Hobby ausüben, wenn es einem an einem Tag nicht so einen Spaß macht. Und das ist so eine Geschichte, das müssen unsere Kinder hier in der Schule lernen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, dass wir das hier bieten, weil das kann man von den Eltern, die selber diese Erfahrung ja nicht gemacht haben, nicht erwarten. Mal davon abgesehen, dass ihnen eben auch das Geld fehlt und die Möglichkeiten fehlen, die Kinder in irgendwelche Trainingsanlagen zu bringen.
Ich würde jetzt auf ein Thema zurückspringen, was Sie gerade eben schon mal kurz angesprochen haben, nämlich das Mittagessen. Wir haben im Moment, da sind wir dann noch, Mittagessen, Armut, das passt irgendwie zusammen. Jetzt im Moment wird diskutiert, wo im Landeshaushalt gekürzt werden kann. Unter anderem wird mal wieder diskutiert, kostenfreie Mittagessen in Frage zu stellen. Jetzt wird es für die meisten ihrer Kinder, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wäre ohnehin nicht der Fall, dass es für sie kostenpflichtig werden würde, einfach aufgrund der Situation. Aber was würde das für sie als Schule trotz allem bedeuten?
Ja.
Weil es zieht dann Rattenschwanz nach sich.
Ja, das hatten wir ja. Also bis vor einigen Jahren war das Essen ja nicht kostenfrei, sondern die Eltern, die wir mussten es immer anbieten und alle Kinder bei uns, weil wir in der Ganztagsschule sind, müssen an diesem Mittagessen auch teilnehmen. Und die Eltern, die den ganzen Preis nicht zahlen konnten, mussten 1 Euro bezahlen. Aber schon dieser 1 Euro, der war für einige Familien, wenn die 3, 4 Kinder haben, dann sind das schon mal
100 60. 100 Euro im Monat.
Ja, dann ist das schon wieder ein Problem. Und Wir haben eine Fachkraft für Koordination, die diesen EFA-Bereich leitet. Ein Hauptteil ihrer Arbeit war, den Eltern beim Bezahlen des Mittagessens hinterherzulaufen, weil das natürlich alles immer über die Schule lief. Als ich diese Nachricht hörte, über die Sie eben gerade sprachen, dass da gekürzt werden soll, war ich ehrlich gesagt schockiert, das finde ich nicht richtig. Wenn wir Ganztagsschulen wollen, und das ist ja ganz klar Ziel, weil wir die Bildungschancen für alle Kinder erhöhen wollen, dann kann man an solchen Dingen nicht sparen. Das geht einfach nicht. Und wieder die Eltern da in die Pflicht nehmen, das geht nicht. Vielleicht kann man es mit ganz wohlhabenden Eltern. Aber vielleicht sollte man diesen Unterschied auch nicht machen. Dann soll man es kostenlos machen für alle Kinder. Aber für meine bitte unbedingt.
Der Thematik in Episode 66 mit Maja Lasic, sie hat halt auch eine Position zu dem Thema.
Ich hoffe, die gleiche.
Ich versuche es wiederzugeben. Ja. Also ihre Argumentation war, das würde so viel Verwaltungsaufwand verursachen, ja, am Ende. Das hat am Ende eigentlich, man müsste dann von denen, die bezahlen können, so viel Geld nehmen.
Ja.
Dass das sich so. Wenn wir beim Thema Verwaltungsaufwand sind, sind wir eigentlich auch schon beim Thema Personal. Sie gehören ja hier in Spandau draußen, und die Situation haben Sie leider nicht exklusiv. Zu der Gruppe an Schulen nenne ich es jetzt einfach mal, die wirklich Schwierigkeiten haben, Personal hier rauszubekommen. Das gibt es in anderen Bezirken auch, gerade in Randlagen. Hier in Spandau ist eine Randlage. Wie gehen Sie denn damit um?
Ja, also Personal ist ein Problem. Also im Grunde sagt man ja, die Schulen, die wirklich das herausforderndste Klientel haben, von der Logik her bräuchten die das fähigste Personal. Hochmotiviert muss es sein, fachlich perfekt ausgebildet, sodass sich wirklich voll auf die gute Gestaltung des Unterrichts, auf die optimale Förderung der Kinder konzentrieren können. Das ist die Idealvorstellung, ist leider nicht so. Schon als ich diese Schule hier im Februar 2015 übernahm, schon da war es so.
Sie waren vorher Konrektoren im Marzahn,
haben Sie von erzählt. Genau. Schon da war es so, dass damals, glaube ich, 6 Stellen hier nicht besetzt waren. Trotzdem konnte an dieser Schule immer der Regelunterricht abgedeckt werden. Dadurch, dass diese Schule eine Brennpunktschule ist, in so einer prekären sozialen Lage sich befindet, gibt es ganz viele zusätzliche Stunden. Das heißt, ich habe habe einen Regelstundenbedarf, das sind alle Stunden, die in der Stundentafel drinstehen, Deutsch, Mathe, Englisch, dann noch ein bisschen Förderunterricht dazu, Sport, alle normalen Fächer. Und dann habe ich praktisch fast nochmal so viele Lehrerstunden obendrauf, zusätzlich für Sprachförderung, für zusätzliche Angebote, die unsere Kinder brauchen. Das heißt, und hier war es dann schon immer so, dass der Regelstundenbedarf, das, was man laut Stundentafel unterrichten muss, war immer abgedeckt. Woran wir kürzen müssen, weil wir immer zwischen 3 und 5, 6 Stellen nicht besetzt haben, sind eben dann diese zusätzlichen Förderangebote für die Kinder. Dann ist eben, muss man das in Gruppen irgendwie machen und muss da wirklich kürzen. Und wir haben eben dadurch auch keine Vertretungsreserve. Und die Gewinnung von Personal ist schwierig. Ich bin hier seit 2015. 2015 war eine normal ausgebildete Lehramtsanwärterin, die hier ihr Referendariat gemacht hat. Seitdem hatte ich keinen Referendar mehr mit einer normalen Lehrerausbildung, sondern lediglich Quereinsteiger, die dann ja immer noch ausgebildet werden müssen. Und ich habe jetzt wieder Studenten, die ich über einen als Master- oder Bachelorstudenten mit Stunden als Lehrkraft einsetze, aber ich habe keinen normalen Referendar und auch fürs nächste Schuljahr werde ich keinen haben. Ich habe neue Kollegen eingestellt, aber keinen normalen Lehramtsanwärter, der hier sein Referendariat macht. Und das finde ich schon bedenklich, dass aufgrund der Umstände kommen die eben hier nicht her. Die wollen hier nicht arbeiten, zu weit weg. Die wollen in hippen Gegenden arbeiten, aber auch die besonderen Herausforderungen dieser Schulen führen eben auch dazu, dass die normalen Referendare an solche Schulen nicht wollen.
Die vorangegangene Senatorin Busse hatte noch eine Regelung erlassen, bei der es um die Frage von Lehrkräftesteuerung geht, also die Frage von Lehrkräfteverteilung im Stadtgebiet. Ja. Ich frage Sie jetzt in dem Moment nicht als Schulleiterin, sondern als Verbandsvorsitzende. Die wurde von der jetzigen Senatorin wieder rückgängig gemacht. Wo sehen Sie denn einen Weg?
Es muss eine Regelung geben, es muss eine Steuerung geben. Weil wir haben jetzt wirklich die Situation, an den Gymnasien gibt es viele Bewerbungen und an den Schulen im innerstädtischen Bereich auch, in Zehlendorf und da gibt es immer viele Bewerbungen an unseren Schulen, nicht, da haben wir Quereinsteiger, die sich bewerben oder welche, die eben die das Studium nicht abgeschlossen haben. Solche Steuerung ist immer für einige schmerzhaft, das sehe ich so. Es wird keine optimale Lösung geben. Ich fand diese damalige Steuerung, dass man eben nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz die Schule ausstatten darf, die fand ich richtig. Ich hatte zwei Bewerber, die auch schon fast unterschrieben haben. Die Vorgespräche waren gelaufen, die warteten nur noch auf die Unterschrift des Arbeitsvertrages. Dann wurde die Steuerung zurückgenommen. Beide Bewerber sind an die Schulen gegangen, wo sie ursprünglich hin wollten, die sie nicht nehmen konnten. Und das haben natürlich solche Schulen wie meine und auch andere, das habe ich ja über den IBS damals erfahren, wirklich erfahren müssen. Und das ist nicht schön. Und es ist eben auch so, dadurch, dass der Lehrerbedarf im Moment auch immer noch so hoch ist, können sich Bewerber das aussuchen. Das ist ein demokratisches Recht und wer sich was aussuchen kann, der geht nicht dahin, wo es schwerer ist, der geht dahin, wo für sich mehr tun kann und wo vermeintlich der Weg leichter ist. Aber es führt eben dazu, dass das, was wir eigentlich brauchen, eine besonders gute Ausstattung dieser Schulen mit Problemen, eben nicht erreicht wird. Also es muss eine Steuerung geben. Ich habe jetzt auch nicht den Königsweg. Aber die prozentuale Ausstattung, das fand ich schon, das war kein schlechter Weg. Damals war es ja auch so, dass, oder damals, das ist ja erst zwei Jahre her, dass zum Beispiel auch die Referendare, die am Gymnasium dann ausgebildet werden, wenn dann konnten sie da keinen Platz kriegen und wurden dann alle an andere Schulen umgelenkt. Und die wären an den anderen Schulen sicherlich auch angekommen. Denn die Erfahrung zeigt immer, wenn man erstmal an einer Schule ist und da in einem Team aufgefangen wird, dann bleibt man da. Und auch bei Referendaren, wenn die hierher kommen und fühlen sich hier wohl, und dann gibt es den sogenannten Klebeeffekt. Das gibt es einfach. Und diese Hürde, das mag am Anfang bei der Lenkung erstmal problematisch sein, aber da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Wir haben einen sozialen Beruf. Und da muss man manchmal auch dahin gehen, wo man gebraucht wird und nicht nur dahin, wo man wirklich will. Das ist eben auch ein bisschen der Tribut, den man an einen sozialen Beruf zahlen muss. Dafür wird man eben regelmäßig bezahlt und ist unkündbar. Ne?
Okay. Ist eigentlich meines Erachtens schon durch, die Abschaffung der Brennpunktzulage für Erzieherinnen und Erzieher.
Naja, die Rückgruppierung.
Die Rückgruppierung. Also ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt richtig verstanden habe. Die einen sagen, nee, das ist jetzt ersatzlos gestrichen worden. Die Senatsverwaltung sagt, nein, eigentlich machen wir nur eine Angleichung im Tarifrecht.
Ja.
Was ist für Sie das Ergebnis dessen? Unabhängig von der rechtlichen Bewertung.
Also in Spandau sind wir hier die einzige Schule, die betroffen ist. Wir haben zwar zwei Brennpunktschulen im Grundschulbereich, aber nur einer hat staatliche Erzieher, das sind wir.
Okay.
Und das ist jetzt erst 3 Wochen, glaube ich, her, das bringt Unruhe. Also die Kollegen werden rückgruppiert, die sind ja höher gruppiert worden, wobei auch das schon gar nicht für alle Erzieher damals möglich war. Beispielsweise die koordinierenden Fachkräfte die waren in einer Gehaltsstufe, da konnten sie gar nicht höher gruppiert werden. Das heißt, die haben diese Höhergruppierung.
Weil es keine mehr darüber gab.
Ja, im Erzieherbereich. Die haben diese Höhergruppierung gar nicht bekommen. Und einige Kollegen haben auf die Höhergruppierung verzichtet, weil sie dann in eine andere Steuerklasse kommen werden und letzten Endes hätten sie mehr, weniger herausbekommen. Genau. Also dieses System war sowieso schon kompliziert. Für jeden auch ganz individuell, was er da eigentlich dann bekommen hat. Und die Lehrer bekommen ja die klare Zulage, die aber auch ganz klar gekoppelt ist an die Zahlen der Schule. Das war ja bei der Höhergruppierung der Erzieher auch anders.
Ja.
Die sind höher gruppiert worden. Natürlich musste die Schule die Zahlen nachweisen, aber ich weiß nicht, wie das gewesen wäre. Für die Lehrer stand genau fest, wenn die Zahlen der Schule nicht mehr passen. Also da gibt es ja Migrationsgeschichte und ob die Eltern von Transferleistungen leben, da musste man ja einen bestimmten Anteil von Schülern nachweisen. Wenn man das als Schule für einen bestimmten Zeitraum nicht mehr nachweisen kann, dann wurde die Brennpunktzulage den Lehrern ja auch wieder weggenommen. Jetzt hat man es zurückgenommen und das wird aber meines Wissens erst zum Oktobergehalt so sein. Bis dahin bekommen sie es noch. Und dann ist eine normale Tarifanpassung schon vereinbart worden vor einer Weile. Und die tritt dann in Kraft, sodass der Senat gesagt hat, im Grunde bekommt kein Erzieher mit dem Oktobergehalt weniger als vorher. Also werden sie, aber sie profitieren eben auch nicht von der Tarifanpassung. Die hätte ja dann dazu geführt, wenn die Höhergruppierung geblieben wäre, ja, dass sie mehr bekommen.
Mehr das und nicht. Plus Brennpunktzulage.
Ja, und so, na, bei den Erziehern ist es ja keine Zulage, sondern es ist ja eine Höhergruppierung. Bei den Lehrern war es eine Zulage. Aber soweit ich weiß, ist es ja auch für die Lehrer nur noch für ein Jahr verlängert jetzt. Auch das wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Davon gehe ich aus, dass da ein Vergleich ist. Ja, aber es, an der Schule, die Erzieher sind verärgert. Das kann ich auch verstehen, denn die Lehrer bekommen es noch eine Weile. Und sie sagen eben deutlich, wir haben hier eine Höherbelastung. Warum schlägt sich das nicht auch im Gehalt aus? Da gibt es jetzt Diskussionen, der Personalrat berät da, die GEW berät. Das schafft schon Unruhe an der Schule. Man merkt es bei den Erziehern, die sind frustriert. Das kann ich verstehen. Aber ganz offensichtlich ist es ja vom Tarifrecht her fälschlich gezahlt worden. Was mich wieder beruhigt, sie müssen es zumindest nicht zurückzahlen. Auch das hätte ja passieren können. Das nicht, aber das sehen sie jetzt natürlich nicht als Trost, was ich auch verstehe.
Nee, ja. Also tatsächlich, sie haben gerade reingebracht, bringt Unruhe rein. Ich weiß nicht, wir hatten jetzt relativ viel Unruhe zum Schuljahresende nochmal. Das wäre dann sozusagen nochmal ein kleines Krönchen gewesen. Aber wo wir gerade beim Thema Unruhe zum Schuljahresende sind, die Streichung des Profilbedarfs 2. Da haben Sie als Schulleiterverband zusammen mit anderen Schulleiterverbänden und auch dem Landeselternausschuss, ich fand das eine interessante Konstellation, eine Positionierung zu rausgegeben. Wissen Sie jetzt mittlerweile, können Sie abschätzen, was das bedeutet am Ende für die Schule?
Also das ist wirklich für jede Schule ganz individuell. Es ist ja, es gibt sogenannte Zumessungsrichtlinien. Und da ist genau vorgesehen, was man mit dem Profilbedarf 2 überhaupt machen kann. Hier habe ich im Grunde nie vom Profilbedarf 2 profitiert. Ich habe das nie beantragt, weil ich sowieso gar nicht genug Lehrerstunden habe. Wenn ich Mangel an Lehrkräften habe, kann ich nicht noch Profilbedarf 2 anbieten. Das geht gar nicht. Okay. Also für Schulen in meiner Lage war das kein Thema. Es gibt natürlich aber Gymnasien, ISSen, die über den Profilbedarf 2 vieles auch an temporären Lerngruppen, zusätzlichen Förderangeboten angeboten haben. Was jetzt erstmal für eine ganz kurze Zeit noch einen Bestandsschutz hat, wenn es fürs nächste Jahr schon geplant ist, aber dann eben ersatzlos gestrichen wird. Da kann man darüber streiten, ob das sinnvoll ist. Was natürlich in dem Schreiben vom Senat auch drin stand, dass dadurch 310 Vollzeitstellen an Lehrern nicht mehr gebraucht werden, wenn man den Profilbedarf 2 streicht. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie andere Schulen auch, die Lehrerbedarf haben, wie kommen denn diese Vollzeitstellen jetzt zu mir? Denn das wäre ja eigentlich, wenn man das eine streicht, wäre ja sinnvoll, dass diese Lehrer, die dann irgendwo anders zu viel sind, die müssten ja dann zu mir kommen und ich könnte meine Stellen damit besetzen. Da gibt es aber ganz offensichtlich noch keinen Plan, wie man das umsetzt, aber das wäre ja die logische Konsequenz, denn sonst macht es ja gar keinen Sinn. Oder ja,
außer man will die Stunden halt einfach raushaben, die Stunde einfach rausnehmen.
Das ist die andere Option, dass es einfach eine kosmetische Sache ist, dass man sagt, weil die 310 Lehrerstellen jetzt frei sind, ist der Bedarf auch gar nicht da und dann hat man eine geringere Zahl an fehlenden Lehrkräften. Ja, genau. Aber nur im Moment wird ja dieser Profilbedarf 2 an einigen Schulen abgedeckt. Also die haben den ja. Und da sind ja jetzt Lehrkräfte, die dafür. Denn die Bedarfsfeststellung ist ja schon lange passiert. Wir sind ja jetzt kurz vor dem Anfang des, kurz vor dem Ende des Schuljahres, da ist ja die Planung abgeschlossen. Das heißt, Profilbedarf 2 wurde spätestens im Januar ja beantragt von den Schulen und wurde ihnen genehmigt. Das heißt, die haben die Stellen ja zugewiesen bekommen. Das heißt, die Lehrer gibt's ja da jetzt. Und wenn der Profilbedarf 2 an einer Nachbarschule gestrichen wird und da jetzt 3 Lehrer über sind, na, dann müssen sie ja eigentlich sagen, na gut, hier werden sie gebraucht, hierher. Aber es handelt sich ja da um Menschen, so einfach wird es eben auch nicht gehen. Ne? Und da hätten wir uns als Verband natürlich gewünscht, dass man zum einen das vorher bespricht mit den Schulleiterverbänden. Wir sitzen einmal im Monat ja zusammen. Das ist also nicht erfolgt. Und dass man dann überlegt, wenn man das plant, wie setzt man denn dann die jetzt frei werdenden Lehrkräfte ein? Oder duldet man, dass Schulen dann eben mehr Lehrkräfte an Bord haben, als sie eigentlich brauchen? Denn die Konsequenz wäre ja die Umsetzung. Es gab Gesprächsrunden schon mit der Senatorin. Wir werden eine weitere auch haben als Verbandsvorsitzende. Und da wurde eben auch von der Senatsseite gesagt, dass man davon ausgeht, dass an vielen Schulen dieser Profilbedarf 2 auch nicht so eingesetzt wurde, wie er in den Zumessungsrichtlinien steht.
Okay.
Also ich sag mal, ein ganz krasses Beispiel, wenn man zum Beispiel den dritten Griechischkurs an einer Schule über Profilbedarf 2 anbietet und an einer anderen Schule in Marzahn-Hellersdorf kann nicht mehr der reguläre Deutschunterricht abgedeckt werden, dann passt da irgendwas nicht zusammen. Mhm. Ne?
Dann wird es schwierig.
Ja.
Eine Frage, die wir ja oft diskutieren, ist die, also nicht nur bei kultureller Vielfalt, nicht nur kulturelle Vielfalt, sondern auch religiöse Vielfalt in den Schulgemeinschaften. Die haben sie ja hier auch. Jetzt ist die Überlegung, betrifft meines Wissens eher die Oberschulen, die weiterführenden Schulen, den Religionsunterricht als Wahlpflichtfach anzubieten. Hm. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll? Also wir haben ja immer wieder zum Beispiel diese Diskussion, dass es sinnvoll sein könnte, islamischen Religionsunterricht so weit zu institutionalisieren, dass man als Staat dann einen Blick drauf hat, weil das ja im Moment die Gemeinschaften selber machen. Dann gibt es wieder andere Leute, die sagen, nicht so eine gute Idee.
Ja, also wir bieten hier katholischen und evangelischen Religionsunterricht an. Und man muss natürlich sagen, die Eltern, die eine andere Glaubensrichtung haben, fragen schon ab und an mal, ob wir das auch anbieten. Bisher waren wir dazu nicht verpflichtet. Im Schulgesetz im Neuen steht ja nun drin, dass wir verpflichtet sind. Es gibt, wir haben ja ein Schreiben bekommen zum Religions- und Weltanschauungsunterricht. Das heißt, wir müssen dieses Schreiben auch an alle Eltern rausgeben und müssen den Bedarf erfassen. Und wenn der Bedarf da ist, soll es angeboten werden. Ja, ich persönlich habe damit auch ein Problem. Ich bin ein großer Anhänger des Neutralitätsgesetzes. Es ist einfach so. Ich finde, gerade an den Grundschulen, wo Kinder wirklich im Entwicklungsprozess sind, ist es, glaube ich, wichtig, dass die Person, die vor den Kindern steht, die sie bildet, die sie erzieht, neutral ist. Die, wo man von außen eben auch nicht sieht, welche religiöse Richtung sie haben, welcher Religion sie anhängen. Weil Kinder meiner Ansicht nach sie irgendwann sich selbst entscheiden dürfen, ob sie der Religion der Eltern folgen oder ob sie keine Religion haben wollen oder ob sie eine andere Religion haben wollen als die im Elternhaus ausgeübte. Und ich fand das immer wichtig, dass das an den Grundschulen ist. Leider ist ja auch in Berlin zumindest der Teil des Neutralitätsgesetzes gekippt worden, dass man die Symbole nicht mehr sehen darf.
Also das Selbstbekenntnis sozusagen der Gläubigen,
die ja
als Lehrkraft tätig sind.
Ja, also man an Grundschulen war es eben nicht möglich, dass jemand eine Kippa trägt. Das Kreuz sollte nicht deutlich zu sehen sein oder auch das Kopftuch. Das war einfach so. Und ich fand das wirklich ganz gut, diese sichtbaren religiösen Symbole an Grundschulen nicht zu zeigen. Weil gerade an Grundschulen, je jünger die Kinder sind, ist der Lehrer das Vorbild. Also die erste Klassenlehrerin eines Kindes zieht immer in die Familie mit ein. Das ist einfach so.
Und der Name bleibt auch ein Leben lang hängen.
Ja, genau. Ja, das sind Menschen, die prägen. Und wenn dann da jemand mit einer Kippa steht oder mit dem Kreuz oder mit einem Kopftuch, die Kinder nehmen das auch als Vorbild. Und ich finde, wir müssen die Kinder in Schulen so stark machen, dass sie sich selbst irgendwann entscheiden können, was sie da wollen, in welche Richtung sie da gehen wollen. Das ist jetzt ein bisschen gekippt. Das finde ich nicht gut. Aber es ist jetzt so. Und wenn wir jetzt, aber insofern passt ins Bild, entweder man bietet dann alle Religionen an als Unterricht in der Schule oder eben keine. Ich wäre eher für keine, dass man es wirklich außerhalb der Schule macht, mir ist völlig egal, welche Religion ihr da ausübt. Mhm. Aber ich finde, es gehört in den Privatbereich. Ja.
Und, okay. Das heißt, es wäre dann, also wenn man es in den Unterricht übersetzt, die Koffee klickt ihn jetzt hier nicht in den Mund, aber eventuell eigentlich eher eine Stärkung des Ethikunterrichts ändern.
Ja, also ein Weltanschauungs-Ethikunterricht für alle Kinder, der wirklich die breite Vielfalt zeigt und den Kindern zeigt, was alles möglich ist als Denkrichtung. Das fände ich viel besser, als da die Kinder in die einzelnen Religionen zu trennen. Weil ich denke immer noch, es gehört in den Privatbereich. Aber wir müssen darüber informieren, ohne Frage. Und das finde ich auch für die Schule ganz wichtig. Und darum ist so ein Ethikunterricht verpflichtend für alle oder Weltanschauungsunterricht, wie immer man das nennt, fände ich schon, Lebenskunde kann man es auch nennen. Das finde ich gut.
Okay. Hm. Dann würde ich einen Themensprung machen wollen. Ich habe jetzt mittlerweile mehrfach das Signal bekommen aus Schulen, aus verschiedenen Schulen tatsächlich am Ende auch, dass das für die Schülerinnen und Schüler der jetzigen vierten, der künftigen fünften Klassen nach wie vor schwierig ist, in den Schulalltag zu finden. Ja. Das sind, um es kurz einzuordnen, diejenigen Jahrgänge, die eingeschult worden sind während der, also zwischen den Corona-Lockdowns sozusagen. Mhm. Nehmen Sie das auch wahr?
Ja, wir nehmen es aber nicht nur für diese Altersgruppe wahr, sondern auch für die Jüngeren, die zu der Zeit nicht zur Kita gehen konnten.
Okay.
Das sind wirklich ganz viele Kinder. Wir hatten schon immer viele Kinder mit Problematiken und Defiziten und das sind jetzt einfach noch mehr.
Okay, wie äußert sich das?
Naja, geringere sprachliche Fähigkeiten, geringere körperlich-motorische Fähigkeiten, auch geringere soziale Fähigkeiten. Das ist eben auch so, wenn Kinder zur Schule gehen, zu Hause sind die ein, zwei oder drei Kinder und das sind alles Geschwister. Hier sind wir 610 Kinder und dazu kommen noch mal 120 Erwachsene. In einer sozialen Gemeinschaft muss man sich auch orientieren können, da muss man sich wohlfühlen können. Und in der Corona-Zeit konnten sie ja weder in die Kita noch in die Schule. Also auch die jüngeren Kinder haben gelitten.
Ja, also ich finde das irgendwie beeindruckend, dass man das sozusagen heute noch, jahrgangsweise insbesondere, tatsächlich auf diese Zeit zurückführen kann. Also was ich häufig höre, ist, dass auch zum Beispiel die Zahl der Gewalt, also der Aggressionspotenzial nach wie vor hoch ist. Mhm. Eine Frage, die ich mir dann in dem Moment stelle, mir erscheint es in meinem Laienbewusstsein relativ plausibel, dass das auch damit zu tun hat. Aber wenn ich mir jetzt so die Welt angucke und die allgemeine Nachrichtenlage und die allgemeine Stimmung in der Gesellschaft, denke ich mir halt auch ganz oft, das ist jetzt aber auch nicht wunderlich, wenn Kinder irgendwie aggressiver werden, wenn auch die Erwachsenen immer aggressiver werden. Mhm. Also wo ich mich dann frage, wo kann man das irgendwie klar voneinander abgrenzen? Das ist noch Corona, das ist das andere. Mhm. Am Ende ist es vielleicht auch fast egal in der Bearbeitung des Problems, aber das ist was mir tatsächlich häufig durch den Kopf geht.
Mhm. Mir auch. Das geht mir auch durch den Kopf und das hört man ja bei vielen Pädagogen, dass man immer fassungslos davor steht, wie viel verbale und körperliche Gewalt zwischen Kindern und Jugendlichen entsteht. Es hat natürlich nicht nur die Corona-Zeit, dass man damit zu tun, dass man so innerhalb der Familie so isoliert war und wenig soziale Kontakte hatte. Es hat sicherlich auch was mit den digitalen Medien zu tun. Mein Opa, der war im Zweiten Weltkrieg, der war immer ganz glücklich, als die Menschen miteinander gesprochen haben, dann in dieser globalisierten Welt kam man miteinander ins Gespräch. Mhm. Wir sind gereist, auch nach dem Fall der Mauer. Mhm. Und hat sich Europa ja ganz stark verändert auch. Ist man in die ganze Welt gereist und hat mit allen Menschen Kontakt gehabt. Und mein Opa hat immer gesagt, die Menschen, mit denen man spricht, die erschießt man nicht. Aber dazu muss man sich ins Auge gucken. Und wir sehen ja heute, wie Kinder miteinander kommunizieren. Und da ist das 1:1 Gespräch oder das Gruppengespräch und sich dabei in die Augen zu gucken, dem anderen zuzuhören, auf Fragen zu antworten, sich gegenseitig Fragen zu stellen. Das ist ja zumindest das Gefühl hat man ja, dass das immer weiter zurückgedrängt wird und die Hauptkommunikation über soziale Medien erfolgt. Und das ist, glaube ich, eine Tendenz. Vielleicht hat sie Corona befeuert, weil das die einzige Möglichkeit dann der Kontaktaufnahme mit den Freunden war. Aber es ist, glaube ich, auch eine Tendenz, die uns nicht gut tut, nur über die digitale Medien miteinander zu kommunizieren und gar nicht mehr zu merken, wenn ich jetzt zu Ihnen sage, Sie haben eine blöde Frisur.
Ich habe gar keine.
Deshalb habe ich das benutzt, weil Sie, das können Sie ja nicht als Beleidigung nehmen. Aber das würde ich ja nie sagen. Mhm. Aber weil ich Ihnen, weil ich gucke Ihnen dabei ins Auge und würde ja damit rechnen, es verletzt Sie. Das würde ich nicht sagen, aber wahrscheinlich ist die Hemmschwelle, ich kommuniziere so nicht. Aber ganz offensichtlich ist die Hemmschwelle ja, wenn ich das ins Handy tippe, viel geringer, weil ich nicht sehe, was richtet das, was ich da sage, bei dem anderen an.
Also das stelle ich tatsächlich auch fest, auch in meiner eigenen Kommunikation, dass ich anders kommuniziere, wenn ich jemandem in die Augen gucke, tatsächlich, als wenn ich mit jemandem irgendwie nur schriftlich kommuniziere. Und das sage ich jetzt nicht aus einer, also weil man das irgendwie absichtlich macht, sondern da ist irgendwie was anderes. Also das hat auch einen Grund, warum ich mit dem Podcast immer meistens zu den Leuten hinfahre.
Und wenn ich zum Beispiel zwischen Kindern einen Konflikt löse, die sich vorher geprügelt haben oder sich vorher beleidigt haben, ich lege zum Schluss immer ganz viel Wert darauf, dass sie sich angucken, dass sie sich einfach sich, wenn die sitzen hier oder stehen hier bei mir im Büro und ich erwarte von denen, zwinge die richtig, dass sie sich gegenseitig in die Augen blicken. Und der Effekt ist eigentlich immer, die können sich vorher noch so sehr geprügelt haben, aber in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen nur, die gucken sich an und mit einem Mal lachen die sich an. Und nur dieser Effekt, dem anderen ins Auge zu blicken, dass dem einen so ein bisschen, sind ja alles angehende Teenager. Dem einen ist es peinlich wie dem anderen und auf einmal lachen die, die sich vorher geprügelt haben. Und das ist für mich immer das deutlichste Zeichen, dass es eben auch anders geht. Die kommen ja nicht mit mehr aggressiven Fähigkeiten, aber vielleicht motivieren wir sie zu wenig, wirklich ganz eng in Kontakt zu gehen und eben dann auch mal über die Augen. Ne?
Da würde ich ganz gerne anknüpfen. Also Sie haben für sich ja an der Schule entschieden, Handys sind verboten.
Ja.
Im Tagesablauf.
Das Mitbringen ist schon. Wir haben es
das Mitbringen sogar schon. Also ich habe es irgendwie, genau, Sie haben es in der Tagesordnung, in der Hausordnung verankert. Ich glaube, das machen relativ viele Schulen mittlerweile so, dass sie das irgendwie so in der Art und Weise geregelt haben. Eine Frage, die mir dann immer wieder durch den Kopf geht, das sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, Bildung und Reizaufnahme. Also ich hatte in Episode 59, ich habe gerade mal geguckt, Koray Kelahmetoglu, Musiker hatte ich zu Gast und der geht auch in Schulen, macht da Musik mit den Kindern, also in dem Fall sind es wirklich Kinder, weil es meistens Grundschulen sind. Und der sagte auch, ich kann relativ schnell erkennen, ob ein Kind TikTok benutzt. Das sehe ich dem Kind an, relativ schnell sogar. Ich fand das krass. So, weil ich mich dann auch frage, okay, wenn jemand so permanent mit Reizen überflutet wird, wie lernfähig ist jemand dann noch in dem Moment? Oder vielleicht nicht nur in dem Moment, sondern generell, wie lernfähig bleibt man?
Das ist eine interessante Frage, die ja ganz viele Wissenschaftler auch untersuchen. Und klar ist, die Konzentrationsfähigkeit ist eben dann eingeschränkt. Die erwarten eben auch immer, wenn man vorne als Lehrer eine Einführung macht, die sind nur aufmerksam, wenn irgendwelche Sachen da aus dem Kopf rausploppen, wie das bei den Figuren im Internet eben ist. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich was Neues einführe, habe ich immer irgendeinen auffälligen Schmuck um oder irgendein ganz auffälliges Kleidungsstück, dann gucken sie zumindest schon mal.
Okay.
Aber das ist schon für Lehrer auch heute kompliziert, die Aufmerksamkeit der Kinder wirklich über eine längere Strecke zu behalten, weil sie es einfach nicht mehr können. Das machen die gar nicht mit böser Absicht, aber es fällt ihnen schwer und viel schwerer, als das vor einigen Jahren noch der Fall war.
Das ist so eine Frage, die viele Eltern umtreibt, also die mich auch selber umtreibt. So wie kann man damit umgehen? Wie könnte denn ein vernünftiger, also haben Sie da eine Idee, wie ein vernünftiger Umgang damit aussehen könnte?
Man muss es aushandeln. Beispielsweise ist es in meinen Augen nicht erforderlich, dass Kinder und Jugendliche das Handy die ganze Nacht haben. Das kann ich doch gar nicht kontrollieren, dass Kinder sich in der Nacht nochmal auf dem Handy was anschauen. Und wenn ich auch mitkriege, wie oft Eltern hierher kommen, sich bei mir beschweren, dass über WhatsApp ihre Tochter oder ihr Sohn eine Beleidigung von irgendeinem anderen bekommen haben. Ja, aber WhatsApp, 9-, 10-jährige Kinder können sich bei WhatsApp gar nicht selber anmelden. Das müssen die Eltern machen. Ist für die Kinder ja gar nicht erlaubt. Der einfachste Weg wäre, seinen Kindern zu sagen, ist für dich noch nicht erlaubt. Aber erstmal tolerieren die Eltern das, weil die Kinder das wollen. Da haben sie keine klare Haltung dazu. Wenn dann genau das damit passiert, weshalb es eigentlich für diese kleinen Kinder schon verboten ist, dann soll wieder ein anderer das richten. Ich soll das dann den anderen Eltern sagen, dass das nicht geht. Dass deren Kind über Nacht ihrem Kind eine WhatsApp-Nachricht schickt. Du bist ja doof. Und dass das eigene Kind da nicht mehr schlafen kann. Naja, und dann frage ich die Eltern immer, sie wissen aber schon, dass es bei dem Handy auch ein Knopf ist, wo man es ausstellen kann. Und dann sagen die Eltern, aber das wollen ja meine Kinder nicht. Naja, aber nun, das ist ja die Verantwortung der Eltern. Und das wäre so einfach, wenn man so eine klaren Regeln mit seinen Kindern aufstellt und dann darauf achtet, dass die Kinder sich an diese Regeln auch halten. Die sind ja nicht zu deren Schaden. Und kein Kind nimmt ja, stirbt ja, weil es nun für 10 Stunden in der Nacht das Handy nicht benutzen kann. Aber es nimmt Schaden, wenn es übers Handy beleidigt wird und das in der Nacht sieht und dann nicht mehr schlafen kann.
Aber da kann ich Sie trösten, auch wenn das wahrscheinlich ein sehr schwacher Trost ist. Diese Diskussion kenne ich auch aus dem anderen Ende der Stadt.
Ja, natürlich.
Dass dann Lehrkräfte darum gebeten werden, sie mögen doch bitte die nächtliche Nutzung des Klassenchats irgendwie mal auswerten.
Ja. Nee. Und da muss man ganz klar sagen, das überschreitet unsere Kompetenzen und unsere Möglichkeiten sowieso. Und das ist auch Verantwortung der Eltern. Oder auch, man hat ja auch das Gefühl, das zumindest das subjektive Gefühl, dass alle denken, die Umwelt ist heute so herausfordernd und so gefährlich, dass Kinder von dieser Grundschule darüber nicht mehr nach Hause gehen können, ohne dass sie entweder von den Eltern abgeholt werden oder sofort ein Handy haben, weil im Falle des Überfalls ja sofort die Eltern informiert werden müssen. Also das ist für mich überhaupt keine Logik. Also als Grundschule hat man ja Einzugsgebiete und das sind, kein Kind läuft hier eine halbe Stunde nach Hause, wenn es im Einzugsgebiet der Schule wohnt. Und da muss man seine Kinder auch so weit stärken, dass sie diesen Weg ohne ständige Überwachung der Eltern übers Handy bewältigen können. Zumal wenn wirklich ein Überfall stattfindet, hat das Kind auch keine Gelegenheit mehr, die Eltern anzurufen. Ja. Oder mit diesem GPS-Trackern.
Das habe ich den Eindruck, gerade ein ganz großes Thema. Also, dass Kinder haben irgendwie eine Smartwatch und dann werden die halt den Tag lang getrackt, wo die
sich gerade gruselig bewegen. Das ist doch so ein, da drücke ich doch als Elternteil so viel Misstrauen meinem eigenen Kind gegenüber aus. Es muss eine andere Möglichkeit geben, als dein Kind zu überwachen.
Das lassen wir mal so stehen an der Stelle. Ich habe hier noch eine Frage, die hatte ich Ihnen vorab geschickt. Da geht es jetzt ausnahmsweise mal nicht um Grundschulen, also nur so halb um Grundschulen. Wir haben regelmäßig die Vera-8-Ergebnisse, wir haben irgendwie die Rückmeldung aus dem IQB-Trend, gerade erst vom letzten Jahr. Die, muss man tatsächlich sagen, für Berlin desaströs waren. Ich kenne noch niemanden, der da ein anderes Urteil fällt. Die Frage, die ich mir immer stelle, wenn man dann irgendwie den weiterführenden Schulen die Vera-8-Ergebnisse oder auch die IQB-Trends irgendwie um die Ohren wirft und sagt, jetzt mach doch mal, frage ich mich immer, wie sollen die Schulen das noch auffangen tatsächlich, weil das sind ja meistens Defizite, die eigentlich aus den Grundschulen kommen.
Und die Grundschulen sagen, die kommen aus der Kita. Das ist ja so ein bisschen das, was wir in der Grundschule sagen, die Kinder kommen mit so schlechten Voraussetzungen in die Schule, dass wir erstmal Defizite aufholen müssen. Die in der Kita sagen, die Eltern machen nichts mehr für ihre Kinder und wir müssen denen alles beibringen. Und an der Oberschule sagen sie, von den Grundschulen kommen die Kinder mit so geringen Fähigkeiten, dass wir erstmal alles aufholen müssen. Die Universitäten sagen, die Abiturienten sind so schlecht, dass sie erstmal ein Vorbereitungsjahr für Studium brauchen. Die Ausbildungsbetriebe sagen, erstmal müssen sie für die Ausbildung fit gemacht werden. Wir in der Schule schaffen das nicht. Das ist ein Problem.
Ich habe mich vor einer Weile mit einem Uniprofessor unterhalten, der sagte mir, er bietet neuerdings Elternabende an, weil Eltern darum bitten, für ihre studierenden Kinder einen Elternabend zu haben. Das ist ein anderes Thema.
Ja, ja.
Nee, aber wie können die ISS damit umgehen? Insbesondere die ISS.
Naja, also.
Oder was brauchen sie?
Die brauchen das, was wir auch brauchen. Ich sag's nochmal, wenn wir nicht bei der frühkindlichen Bildung anfangen und die Kinder wirklich konsequent bilden und erziehen, dann laufen die Kinder dem Defizit immer hinterher. Das wird einfach so bleiben. Und das machen andere Länder einfach besser. Und ich glaube, dass so, ich weiß nicht, die Bundesjugendspiele gab es ja immer. Und da ist ja, die sind eigentlich abgeschafft worden, weil man gesagt hat, Sport soll nicht mehr bewertet werden, sondern soll zum Spaß sein. Also man hat da den Leistungsgedanken rausgenommen. Gab eine Riesenprotestwelle von vielen Kollegen, andere haben gesagt, es war gut. Aber ich glaube, dass eben der Leistungsgedanke gehört auch mit dazu. Und man hat zumindest den subjektiven Eindruck, dass wir davon immer weiter zurückgehen und es eigentlich eher schlecht finden, wenn man von Kindern auch Leistung erwartet. Ich glaube, dass zum Aufwachsen eben auch zwischen Kindern eine bestimmte Konkurrenz auch ist. Die laufen um die Wette. Das brauche ich keinem 2- oder 3-Jährigen muss ich beibringen, dass er es mit einem anderen Kind um die Wette läuft. Oder wer ist der Erste am Sandkasten? Hat mein 3-jähriges Enkelkind gesagt, das hat ihr meine Tochter bestimmt nicht beigebracht. Das hat die von alleine so. Und das ist irgendwie auch was ganz Natürliches, dass Kinder sich messen wollen. Ich finde es auch nichts Schlimmes. Das das entwickelt sich dann. Man darf sich hinterher nicht, man darf den anderen nicht diskriminieren, weil der langsamer war. Genau, aber das machen Kinder eigentlich auch gar nicht. In der Regel machen die das nicht. Die akzeptieren das. Und wenn der eine nicht um die Wette laufen soll, dann wird der andere den ja nicht dazu prügeln können. Das geht dann auch nicht. Dann macht das eben einfach nicht. Aber so, dass man eben auch um gute Leistungen sich bemüht und dass dazu Anstrengung notwendig ist und dass Anstrengung auch nichts Schlimmes ist, sondern auch zum Erfolg führen kann. Dass es auch was Schönes ist, wenn man sich gemeinsam über eine Weile angestrengt hat, dann was erreicht hat, dann freut man sich zusammen. Ob das der neue Buchstabe ist oder eine neue Zahl oder Ziffer, die man eingeführt hat. Oder wenn eine Fußballmannschaft gewinnt, wir sind jetzt gerade bei der EM, alle finden das toll, dass da Leistung gezeigt wird. Aber wir wissen alle, damit die Leistung da gezeigt werden muss, müssen die sich Jahre davor immer und immer wieder angestrengt haben. Warum lassen wir es in der Schule raus? Warum ist es da auf einmal von Eltern nicht gewünscht, dass Kinder Leistung bringen müssen? Warum wird darüber immer wieder diskutiert? Das verstehe ich nicht.
Okay. Zwei Fragen habe ich noch. Wir sind jetzt auch oben im 11. Pflichtschuljahr. Ist jetzt auch in der Debatte, soll jetzt mit beschlossen werden, da geht es darum, Jugendlichen, die nach Ende der 10. Klasse keine Anschlussperspektive haben, nenne ich es jetzt mal. Also entweder keinen Abschluss oder keine Perspektive oder beides nicht, denen nochmal so eine Art Orientierungsjahr anzubieten, mit der Zielstellung, dass sie dann möglicherweise in eine Ausbildung gelangen. Jetzt ist es ja so, dass ja jemand, der, ich sag mal, das nicht schafft, in 10 Jahren einen Abschluss zu machen, selten den Abschluss nicht schafft, weil er mit einem Stoff in irgendeinem Fach nicht klarkommt, sondern da sind noch mehr Ursachen dahinter. Das ist ja meistens mannigfaltig. Glauben Sie, dass das ausreichend ist, dieses Konzept, um sozusagen diese vielen Problemstellungen, die sich da vermutlich im Hintergrund noch befinden, aufzufangen?
Also da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Dann ist es oftmals schon zu spät und man muss eben ganz viele Anstrengungen machen, wie dieses 11. zusätzliche Jahr, das 11. Pflichtjahr, was man, das eigentlich schon Aufgabe von Schule und Eltern und wie man da alles mit ins Boot holen will, vorher war. Aber wir können uns das auch nicht leisten, dass so viele Jugendliche ohne jede Perspektive von der Schule gehen, weil das, wenn sie dann erstmal raus sind aus diesem regelmäßigen Rhythmus, der wahrscheinlich dann sowieso schon für viele in dem Alter nicht mehr regelmäßig ist, aber wenn man sie da ganz raus entlässt, dann, glaube ich, werden die Anstrengungen immer größer, sie überhaupt wieder in den regulären Arbeitskreislauf zu bringen. Also kann das ein Ansatzpunkt sein? Die Frage ist natürlich, wo macht man es? Und welche Konzepte gibt es dafür? Richtet man schon Klassen ein nach bestimmten Interessen der Schüler? Und was ist genau das Ziel? Das Ziel, sie in die Ausbildung zu bringen oder nur einfach eine bestimmte Zeit noch zu überbrücken? Ne?
Das sind ja auch die Fragen, die jetzt im Moment irgendwie noch in der Verhandlung sind. Also man hat ja gesagt, okay, wir beschließen erstmal dieses Schulgesetz und danach gucken wir uns mal die genaue konkrete Ausgestaltung an. Da bin ich sehr gespannt drauf. Sie haben es jetzt schon so ein paar Mal mit implizit formuliert. Sie sind jetzt seit knapp 35 Jahren im Berliner Schulwesen unterwegs.
36 Jahre
jetzt. 36. Als Lehrkraft, als Konrektorin, als Schulleiterin hier Anna-Christian Morgenstern. Wir haben uns jetzt viel über die Herausforderungen unterhalten, die jetzt im Moment da sind, die auch schon eine ganze Weile da sind und auch sicherlich noch eine Weile bleiben werden. Wo nehmen Sie die Energie her?
Also ich glaube, ich hatte das große Glück, dass ich einen Beruf für mich gefunden habe, der mir wirklich Spaß macht. Und zwar nach wie vor. Wenn ich so die 36 Jahre mal Revue passieren lasse, da war nicht ein Tag dabei, der langweilig war. Jeder Tag ist anders. Das ist eben wirklich das Schöne. Ich liebe diesen Beruf und ich finde, das ist, Lehrer zu sein, ist ein absolut sinnvoller Beruf. Und was eben auch schön ist, man ist gezwungen, sich immer weiterzuentwickeln, weil man immer wieder mit neuen Menschen zu tun hat und man lernt jeden Tag was Neues. Jeden Tag. Ich lerne jeden Tag neue Menschen kennen. Ich lerne jeden Tag irgendeine Neuheit kennen, die ich bis dahin noch nicht kannte. Und es macht einfach Spaß.
Schön. Dann würde ich sagen, erstmal soweit danke.
Mhm, gerne.
Frau Jeniche, wie gesagt, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Ich glaube, ich könnte ja ganz viel zum drüber nachdenken wieder. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank wieder fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, gerne bis zur nächsten Episode. In der nächsten Episode habe ich die Landesschülervertretung zu Gast. Mal gucken, was die mir so erzählen. Bis dahin erstmal eine gute Zeit und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.